SR Info. Bilanz am Mittag.
Einigung da, Streiks vorbei. Auf was sich Bahn und GDL geeinigt haben, berichten wir gleich. Außerdem, Julian Assange darf erstmal nicht aus Großbritannien abgeschoben werden. Wir sprechen darüber mit unserem Korrespondenten. Und wir schauen nach Baltimore, wo eine Brücke eingestürzt ist. Mein Name ist Peter Weizmann. Schönen guten Tag. So einig, dass sie schiedlich, friedlich gemeinsam vor die Presse treten, sind sich Deutsche Bahn und Lokführergewerkschaft auch nach dem Abschluss ihrer Tarifverhandlungen nicht. Die beiden Hauptprotagonisten, also Personalvorstand Seiler und Gewerkschaftschef Weselski, schienen sich bislang ja auch eher in tiefer Abneigung verbunden. Also hat die Bahn heute Vormittag das erste Wort gehabt, als es darum ging, der gespannten Öffentlichkeit zu erklären, auf was man sich nach all den Streiks nun geeinigt hat. Matthias Wetzel.
Lokführer im Schichtdienst sollen ab 2029 ihre Arbeitszeit innerhalb eines Korridors von 35 bis 40 Wochenstunden selbst bestimmen können, sagte Personalvorstand Seiler in Berlin. Wer mehr arbeite, solle auch entsprechend mehr verdienen.
Wir haben von Anfang an gesagt, ein bloßes Überstülpen einer 35-Stunden-Woche halten wir nicht für modern, sondern wir wissen alle, dass die Mitarbeitenden gerne ein Wahlrecht, eine Option in Anspruch nehmen wollen. Deswegen haben wir dieses innovative Optionenmodell auch gestaltet.
Die Referenzarbeitszeit sinkt demnach zum 1. Januar 2026 von jetzt 38 Wochenstunden auf dann zunächst 37 Stunden, ohne dass die Einkommen sinken. Die tatsächliche Arbeitszeit geht damit aber nicht automatisch zurück. Stattdessen werde jeder Beschäftigte gefragt, ob er das wolle. Bis 2029 wird die Referenzarbeitszeit dann ohne Einkommensverlust in drei weiteren Schritten auf 35 Stunden verringert. Wer mehr arbeitet als die Referenz, erhält pro Stunde 2,7% mehr Lohn. Lokführerinnen und Zugbegleiter in einer 40-Stunden-Woche bekommen dann entsprechend rund 14% mehr als in einer 35-Stunden-Woche. Für alle steigt das Gehalt um 420 Euro im Monat. Außerdem werde ein Inflationsausgleich von 2.850 Euro gezahlt. Laut Seiler wurde zudem vereinbart, dass es bis Februar 2026 keine Streiks mehr gibt. Der DB-Personalvorstand sprach von einem intelligenten Kompromiss. Mit dem Optionsmodell könnten alle entscheiden, was am besten zu ihnen und ihrer Lebenssituation passt. Zugleich würden die Bahnberufe insgesamt attraktiver.
Das also die Darstellung der Bahn. 1,5 Stunden später war dann die GDL am Zug und deren Chef Klaus Weselski hat nochmal Kritik an der Verhandlungstaktik der Bahn durchblicken lassen.
Dass wir dieses Verhandlungsergebnis allein erzeugt haben, nämlich die beiden Verhandlungsführer, Herr Seiler und meine Wenigkeit mit unseren Teams, ist ein deutliches Zeichen dafür, dass es von entscheidender Bedeutung ist, wie sich der Eigentümer zu dem ganzen Vorgang stellt und welche Freiheiten und Kompetenzen ein Vorstand eines Eisenbahnunternehmens in dieser Größenordnung hat. Wir bedauern, dass die Fahrgäste durch unsere Streiks und auch die letzten Wellenstreiks derartig in Anspruch genommen worden sind. Aber wir erklären hier und heute, diese Auseinandersetzung hätte weder in der Länge noch in der Härte sein müssen. Mit Vernunft und Augenmaß wären wir zu diesen Kompromissen auch vorher in der Lage gewesen. Wir haben es geschafft. Wir sind froh und glücklich darüber. Und ich darf mich an der Stelle auch bei allen Fahrgästen bedanken. Ob sie nun Verständnis oder Geduld hatten oder nicht.
GDL-Chef Klaus Weselski. Zur Tarifeinigung bei der Bahn. Die sieht unter anderem eine Arbeitszeitverkürzung auf 35 Stunden vor bis zum Jahr 2029. Der Fall Julian Assange. Seit 14 Jahren beschäftigt er die Weltöffentlichkeit. Damals veröffentlichte seine Plattform WikiLeaks hunderttausende Dokumente der US-Regierung, die auch Kriegsverbrechen der US-Armee, etwa in Bagdad, dokumentierten. Um sich einer strafrechtlichen Verfolgung, unter anderem wegen der Weitergabe geheimer Regierungsinformationen, zu entziehen, flüchtete Assange in die ecuadorianische Botschaft in London. Seit fast 5 Jahren sitzt er nun aber schon in einem britischen Gefängnis, während juristisch um seine Auslieferung an die USA gerungen wird. Heute hat die letzte juristische Instanz in Großbritannien entschieden, wie es mit Assange weitergehen soll. Frage an unseren ARD-Korrespondenten Christoph Brössel in London. Was hat der High Court denn entschieden?
Im Grunde ist das ein Aufschub. Der High Court hat entschieden, dass es noch einmal Zeit gibt bis zum 20. Mai und bis dahin die US-Behörden nachweisen müssen, dass Julian Assange sich auf das Recht der Meinungsfreiheit berufen kann und ihm in den USA im Falle einer Anklage dort keine Todesstrafe droht. Das sind zwei Punkte, die also noch offen waren, die jetzt noch geklärt werden müssen. Und wenn die USA zusichern können, dass beides nicht der Fall sein wird, also dass er das Recht auf Meinungsfreiheit haben wird und dass ihm nicht die Todesstrafe droht, dann könnte ihm in der Tat die Auslieferung drohen.
Da kommt es jetzt also auf die USA an. Was passiert, wenn solche Zusicherungen nicht kommen?
Dann dürfte es so sein, dass die Berufung ihm erlaubt wird. Das heißt, dass dann doch nochmal der Fall in Großbritannien aufgerollt wird. Das ist ja genau das, was Julian Assange und sein Anwaltsteam erreichen wollten. Und das würde dann wahrscheinlich nochmal bedeuten, einen monatelangen Prozess, ein längeres Verfahren, in dem dann nochmal festgestellt wird, mit welchen Positionen, mit welcher Argumentation Julian Assange eigentlich will, dass diese Auslieferung nicht stattfindet.
Was würde Assange in den USA denn drohen?
Das kann man nur ganz schwer sagen. Also das Gericht geht ja davon aus, dass ihm unter Umständen sogar auch die Todesstrafe drohen könnte. Er soll angeklagt werden wegen Spionage. Ihm drohen sehr, sehr viele Jahre Haft. Aber wir haben auch mit Rechtsexperten gesprochen, die zu der Einschätzung kommen, es könnte dort ein sehr langwieriges Verfahren ihm drohen, ja, und auch eine Verurteilung. Aber er ist australischer Staatsbürger. Das heißt, er könnte eigentlich auch dann nach Australien ausgeliefert werden. Das Parlament dort hat gerade erst eine Resolution verabschiedet, in der es heißt, lass diesen Fall doch endlich mal ruhen. Das heißt, das ist die Stimmung in Australien. Das heißt, in Australien könnte er dann durchaus schnell auf freien Fuß kommen. Aber dafür gibt es eben keine Zusicherungen. Das Gericht hier in Großbritannien will Zusicherungen, wie mit ihm verfahren wird, will die Todesstrafe ausklammern und definitiv sagen können, dass ihm die in den USA nicht droht. Deshalb stehen wir an dem Punkt, an dem wir gerade sind.
Das Urteil ist jetzt erst eine gute Stunde alt. Gibt es denn schon Reaktionen?
Ja, es gibt Reaktionen. Vor dem Londoner Gericht haben sich natürlich viele Befürworter, Unterstützer von Julian Assange wieder versammelt. Auch seine Ehefrau Stella Assange. Und die hat gesagt, dass die Regierung von Biden, dass die Administration in den USA endlich diesen Fall niederlegen soll. Das ist ihre Forderung schon seit geraumer Zeit. Sie argumentiert, Julian Assange geht es sehr schlecht, gesundheitlich, psychisch und physisch. Und er würde ein langes Verfahren in den USA nicht überstehen.
Ist das jetzt auch eine Schlappe für die britische Regierung in dieser ganzen Angelegenheit? Die war dieser Auslieferung ja eher positiv eingestellt gegenüber.
Ja, aber wir haben unabhängige Gerichte hier in Großbritannien. Insofern kann man das jetzt nicht der Regierung zuschreiben. Was man natürlich festhalten muss, ist, dass die Regierung damals noch mit Innenministerin Priti Patel sehr schnell den Auslieferungsantrag unterzeichnet hat, gegen den dann ja Berufung eingelegt worden ist. Das heißt, die Regierung wünschte sich eine schnelle Auslieferung. Aber die Gerichte sind da eben vorsichtiger und prüfen jetzt Punkt für Punkt, ob diese Auslieferung auch rechtens ist.
WikiLeaks-Gründer Julian Assange darf nicht unmittelbar an die USA ausgeliefert werden. Das hat der High Court in London entschieden. Und dazu waren das Informationen aus London von unserem Korrespondenten Christoph Pressel. Vielen Dank dafür. Gestern Kairo, heute Jerusalem. Bundesaußenministerin Baerbock ist wieder im Nahen Osten unterwegs. Auch sie gehört ja zu denen, die den Ton gegenüber der israelischen Regierung in den vergangenen Tagen verschärft haben, wegen deren Plänen für einen Angriff auf Rafah und wegen der Lage in Gaza generell. Gestern haben die USA im Weltsicherheitsrat ja ebenfalls ein Zeichen gesetzt und kein Veto eingelegt gegen eine Resolution, die eine sofortige Waffenruhe in Gaza fordert. Aus Tel Aviv, Clemens Fehrenkotte.
Israels Regierung hält nach dem UN-Votum im Weltsicherheitsrat an ihrem Kurs fest. Am Morgen teilten die israelischen Streitkräfte mit, die Luftwaffe habe über 60 Ziele im Gazastreifen angegriffen. Dabei seien unter anderem Tunnelanlagen sowie Gebäude zerstört worden, in denen sich Hamas-Bewaffnete befunden hätten. Rettungskräfte in Rafah meldeten nach Angaben der israelischen Tageszeitung Haaretz, bei einem Luftangriff sei ein Wohnhaus getroffen worden, in dem sich drei Familien aufgehalten hätten. 18 Menschen seien getötet worden, darunter 9 Kinder. Die Kritik der israelischen Regierung an der Enthaltung der USA im Weltsicherheitsrat hält indes an. Es sei ein Fehler Washingtons gewesen, die Haltung der Hamas sei gestärkt worden, sagte der israelische UN-Botschafter Gilad Erdan heute Morgen im israelischen Radio. Wir sehen ja, was seit dieser Abstimmung geschehen ist. Die Hamas hat Raketen auf die Städte Ashdod und Ashkelon abgefeuert und die Kompromisse zum vorliegenden Geiseldeal abgelehnt. Die Hamas begrüßt sogar diese Abstimmung. Ich hoffe, dass die USA verstehen werden, dass sie damit einen Fehler gemacht haben könnten. Damit bezog sich Israels UN-Botschafter auf die Ankündigung der Hamas, an ihren Forderungen für eine Geiselfreilassung festzuhalten. Dazu zähle unter anderem der vollständige Abzug der israelischen Truppen aus Gaza und die Freilassung einer großen Anzahl von palästinensischen Häftlingen aus israelischen Gefängnissen. Israels Premierminister Netanyahu nannte heute Morgen die Forderung wahnhaft. Gestern gab es erstmals wieder seit 2 Monaten Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen auf die Städte Ashdod und Ashkelon. Auch Israels Außenminister Israel Katz sagte vor seinem Gespräch mit Bundesaußenministerin Annalena Baerbock am Vormittag, die Enthaltung der USA im Sicherheitsrat habe die Freilassung der Geiseln erschwert. Israel werde, Zitat, die Hamas zerstören und weiterkämpfen, bis die letzte Geisel nach Hause zurückgekehrt ist. Die Bundesaußenministerin hatte sich im Verlauf ihrer 2-tägigen Ausreise mehrfach für deutlich mehr Hilfslieferungen an die palästinensische Bevölkerung im Gazastreifen sowie für die Freilassung der israelischen Geiseln aus den Händen der Hamas ausgesprochen. Am späten Montagabend hob Baerbock nach einem Gespräch mit Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas in Ramallah diese beiden Punkte hervor.
Im jetzigen Moment kann es keine Ausreden mehr geben. Die Menschen in Gaza brauchen dringend jeden Liter Wasser. Und die Familien in Israel brauchen dringend ihre geliebten Familienangehörigen zurück.
Israels Regierung teilte am Vormittag mit, dass ihre Unterhändler aus Doha abgezogen werden würden. Dort waren die Vermittlungsbemühungen der USA, Ägyptens und Katars um eine Freilassung der israelischen Geiseln in den vergangenen Tagen fortgesetzt worden. In Israels Medien wird nach der harschen Reaktion des Premierministers Kritik an Benjamin Netanyahu geübt. Bündnis in der Krise, ein öffentlicher Riss, titeln die großen Tageszeitungen Yedonot Achronot und Ma'ariv. Die Entscheidung Netanyahus sei, Zitat, Wahnsinn. Die vorab angekündigte Reise einer Regierungsdelegation nach Washington zu stoppen, die mit der US-Regierung über die weitere Kriegsführung hätte sprechen sollen, heißt es in Ma'ariv. Netanyahu habe künstlich eine öffentliche Krise mit der amerikanischen Administration herbeigeführt, aus innenpolitischen Gründen. Damit habe der Premier ablenken wollen von einem Gesetzentwurf, der Israels Gesellschaft zutiefst spaltet. Bis morgen muss das Kabinett eine Novelle des Wehrpflichtgesetzes vorlegen, das offenbar der religiös-orthodoxen Bevölkerungsgruppe massive Vergünstigungen einräumen soll, zulasten der säkularen Bevölkerung.
Clemens Fehrenkotte war das aus Tel Aviv. Nach dem Anschlag von Moskau, zu dem sich der sogenannte Islamische Staat bekannt hat, ist in vielen Ländern die Sorge gewachsen vor neuen islamistischen Anschlägen. In der Türkei etwa hat es laut Innenministerium heute 147 Festnahmen wegen des Verdachts auf IS-Mitgliedschaft gegeben. In Deutschland sorgt man sich auch um die Sicherheit während der Fußball-Europameisterschaft. Innenministerin Nancy Faeser hat nun Kontrollen an den Grenzen angekündigt. Bianca Schwarz aus dem ARD-Hauptstadtstudio erklärt uns, was Faeser die größten Sorgen macht.
Da macht sich Faeser in 2 Richtungen Sorgen. Einmal geht es um körperliche Gewalt vor Ort, ausgelöst durch Islamisten, Hooligans oder Kriminelle. Die sollen ferngehalten werden, auch mithilfe der Grenzkontrollen. Auf der anderen Seite sieht Faeser aber auch eine große Gefahr durch Cyberangriffe für die Sicherheit der Netze. Damit meint sie einerseits so das Allgemeine, also die Sicherheit der Stromversorgung zum Beispiel. Aber da gibt es dann auch EM-spezifische Punkte. Das Bundesinnenministerium nennt zum Beispiel die Ticketing-Systeme, mit denen man online Tickets kaufen kann, dass die nicht gehackt werden zum Beispiel. Oder auch die Sicherheit der Fernsehübertragung. Solche Punkte kommen bei der EM noch obendrauf. Viele Behörden warnen ja derzeit, dass Cyberattacken in den letzten Monaten immens zugenommen haben. Die gehen insbesondere von Russland aus. Und es wird auch gewarnt, dass die deutschen Bürgerinnen und Bürger diese Gefahr nicht nur für Behörden oder Ämter, sondern auch individuell für sich selbst, zum Beispiel beim Ticketkauf, noch gar nicht ausreichend auf dem Schirm haben.
Es geht also nicht nur um Grenzkontrollen, aber die werden natürlich für viele spürbar.
Während der EM soll tatsächlich an allen deutschen Grenzen kontrolliert werden. Das heißt, alle Menschen in Grenzregionen in Deutschland sind davon betroffen. Also einstellen müssen sich zum Beispiel Grenzpendler auf längere Staus. Und das nicht nur über den kompletten Zeitraum der EM, also diese 4 Wochen von Mitte Juni bis Mitte Juli, sondern auch schon in den Wochen davor und danach. Genaue Daten, wann die Grenzkontrollen beginnen, die gibt das Bundesinnenministerium natürlich nicht bekannt. Das wäre ja auch taktisch nicht sonderlich clever, weil die Menschen, die man fernhalten will, sich dann ja darauf einstellen könnten. Das ist jetzt aber auch nicht das erste Mal, dass sowas gemacht wird. Für Großereignisse sind in Deutschland immer wieder flächendeckende Grenzkontrollen vorgenommen worden, zum Beispiel auch bei der Fußball-WM 2006. Da erinnern sich vielleicht manche auch noch an die Staus.
Der Anschlag in Moskau, der hat das Thema Kontrollen nur noch einmal auf die Tagesordnung gebracht, aber eine Hochstufung der Maßnahmen hat es offenbar nicht gegeben.
Nein, das sagt zum Beispiel der sächsische Innenminister Armin Schuster. Dazu habe man diesen Anschlag nicht gebraucht, weil seit den Anschlägen auf Charlie Hebdo in Paris 2015 die Gefahr durch Islamisten in Deutschland als sehr hoch eingeschätzt wird. Vor diesem Hintergrund, den deutschen Sicherheitsbehörden gelingt es ja immer wieder, sehr früh zuzugreifen, bevor etwas passieren konnte. Also zum Beispiel im letzten Sommer die Festnahme von 7 IS-Terroristen in Nordrhein-Westfalen, im Dezember die Vereitelung des Anschlags auf den Kölner Dom oder letzte Woche erst die Festnahme in Thüringen von 2 Islamisten, die einen Anschlag auf das schwedische Parlament geplant haben sollen.
Am Ende wird die Polizei vor allem mit der Terrorgefahr umgehen müssen und die sieht sich erstmal gut aufgestellt.
Die Gewerkschaft der Polizei GdP meint, sie sei gut vorbereitet und gut ausgerüstet. Der stellvertretende GdP-Bundesvorsitzende Alexander Peutz sagt, es gibt ein ausgefeiltes Sicherheitskonzept, das von gezielten Einreisekontrollen an den Grenzen reicht bis hin zur Drohnenabwehr an den Stadien. Darüber hat er mit der Zeitung Rheinische Post gesprochen. Aber die Polizei müsste ja halt nicht nur die Grenzen und die Stadien schützen, sondern quasi jeden Public-Viewing-Bereich und alle anderen Orte, wo sich während der EM viele Menschen aufhalten, Bahnhöfe zum Beispiel. Absolute Sicherheit kann es deswegen nicht geben, sagt Peutz, aber wörtlich meint er auch, wir sollten keinen Terroranschlag herbeireden. Das würde nur den Terroristen nutzen.
Die Sicherheit in Deutschland, insbesondere während der Fußball-Europameisterschaft, Bianca Schwarz hat uns über die laufende Debatte informiert, hier in der SR-Info-Bilanz am Mittag. Der Einsturz einer Brücke in Baltimore und die laufende Rettungsaktion beschäftigen uns gleich. Unter anderem noch, jetzt gibt's erstmal Wichtiges in Kürze mit Tanja Philipp-Mura.
Vodafone baut in Deutschland 2000 Stellen ab. Das hat das Unternehmen am Vormittag in Düsseldorf angekündigt. Die Stellen würden entweder eingespart oder verlagert. Man wolle mit dem Sparprogramm in den kommenden 2 Jahren rund 400 Millionen Euro einsparen. Vodafone versprach in einer Pressemitteilung, man werde beim Personalabbau sozialverträglich vorgehen. Nach dem paritätischen Armutsbericht für das Jahr 2022 sind in Deutschland über 14 Millionen Menschen von Armut betroffen. Demnach leben fast 17% der Bevölkerung in Armut. Im Vergleich der Länder zeigen sich dabei große Unterschiede. Gegenüber dem Vorjahr ist dem Bericht zufolge die Armut in Berlin besonders stark gesunken, während sie unter anderem im Saarland besonders stark gestiegen ist, und zwar um 8 auf 19%. Der Paritätische fordert die Bundesregierung zu einer entschlossenen Armutspolitik auf. Dazu gehöre eine Anhebung des Mindestlohns auf 15 Euro. Bundesgesundheitsminister Lauterbach plant offenbar Verbesserungen für die Hausärzte. Das steht in einem Referentenentwurf, der dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Darin heißt es unter anderem, für Hausärzte sollten die Obergrenzen bei den Budgets aufgehoben werden. Auch sollten sie Pauschalen für die Grundversorgung erhalten, ähnlich wie es für Krankenhäuser geplant ist. Mit Unterstützung der Krankenkassen will Gesundheitsminister Lauterbach 5000 zusätzliche Medizinstudienplätze schaffen, um den Ärztemangel zu beheben.
Eine Brücke, die unter einem einstürzt. Das ist ein bekanntes Szenario aus Katastrophenfilmen. Menschen in Baltimore mussten das jetzt erleben. In der Stadt im US-Bundesstaat Maryland hat ein Containerschiff die Brücke gerammt und zum Einsturz gebracht. Autos stürzten in die Tiefe. Katrin Brandt hat uns eben erklärt, was genau passiert ist.
Das ist noch nicht so richtig klar, aber es gibt Videoaufnahmen aus der Nacht und die zeigen, wie ein großes Containerschiff frontal einen Pfeiler der Brücke rammt, die daraufhin an wenigstens zwei Pfeilern abbricht. Man sieht also die Teile der Brücke ins Wasser fallen und man sieht auch, wie das Schiff in Flammen aufgeht. Wie viele Fahrzeuge auf der Brücke waren, ist nicht abzusehen. Es ist die Rede davon, dass wenigstens ein LKW dabei war. Es war 1.30 Uhr in der Nacht. Das heißt, auf dieser sonst sehr stark befahrenen Autobahnbrücke werden nicht so viele Fahrzeuge unterwegs gewesen sein. Rettungskräfte aus der ganzen Region suchen jetzt jedenfalls den Bereich rund um die Brücke ab.
Wie viele Menschen von diesem Unglück betroffen sind, das weiß man derzeit noch nicht.
Inzwischen ist klar, dass der Besatzung des Schiffes nichts passiert ist. Das haben die Besitzer bestätigt. Das berichtet zumindest die New York Times. Demnach ist niemand an Bord verletzt worden. Das heißt, im Moment wird nach Überlebenden aus den Fahrzeugen gesucht, die auf dieser mehrspurigen Autobahnbrücke unterwegs waren. Über diese Brücke, die Francis Scott Key Bridge, fahren jährlich über 12 Millionen Fahrzeuge. Das ist eine wichtige Verkehrsachse zwischen Washington und New York hier an der Ostküste der USA. Aber es werden natürlich um die Uhrzeit nicht so viele Menschen unterwegs gewesen sein. Die Feuerwehr von Baltimore hat vorhin gesagt, und daran hat sich im Moment noch nichts geändert, dass sie nach wenigstens 20 Menschen sucht, aber damit rechnet, dass es noch mehr werden könnten. Taucher sind unterwegs im Wasser und suchen nach Überlebenden. Die Außentemperaturen liegen im Moment bei 5 Grad. Das Wasser ist ungefähr 9 Grad kalt und außerdem geht ein kalter Wind.
Katrin Brandt mit ersten Informationen zum Einsturz einer Brücke in Baltimore nach einer Schiffskollision. Zwei Menschen hat man mittlerweile wohl aus dem Wasser retten können. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ist dagegen, der frühere Unionskanzlerkandidat Armin Laschet dafür. Es geht um eine Enquete-Kommission des Bundestages zur Corona-Politik. Mit Blick auf die Debatte um die gerade veröffentlichten, aber teils geschwärzten RKI-Protokolle zu den Krisenberatungen, sagte Lauterbach, das Institut habe unabhängig von politischer Weisung gehandelt und das Richtige getan. Die Maßnahmen der Corona-Zeit würden zudem von einem neuen Expertenrat im Bundeskanzleramt wissenschaftlich aufgearbeitet. Laschet findet, während der Pandemie sei viel zu aggressiv und ohne Respekt vor anderen Meinungen diskutiert worden. So oder so, die Debatte um die RKI-Unterlagen zeigt, dass es einen gewissen Aufarbeitungsbedarf gibt. Zumindest ein Bedürfnis für diese Aufarbeitung. Auch bei Wissenschaftsredakteurin Anja Braun. Hier ihr Kommentar.
Die Corona-Pandemie hat die Wissenschaft auf den Plan gerufen. So heißt es, und die Politik hat versucht, sich in ihren Entscheidungen von der Wissenschaft bzw. wissenschaftlichen Studien leiten zu lassen. Das erste Problem dabei ist, dass es die einheitliche Wissenschaft nicht gibt. Natürlich gibt es unterschiedliche Fachrichtungen, die verschiedene Sichtweisen auf ein Problem und so auch unterschiedliche Lösungsansätze mitbringen. So setzen die Virologen gerne erstmal aufs Eindämmen, die Impfstoffforscher auf Impfstoffentwicklung und die Modellierer versuchen alles erstmal unter allen möglichen Szenarien durchzurechnen. In der Wissenschaft werden diese unterschiedlichen Ansätze in einem wissenschaftlichen Diskurs gegeneinander abgewogen und oft auch weiterentwickelt. Soweit so normal. Nur wurde dieser wissenschaftliche Diskurs diesmal coram publico ausgetragen, in Talkshows, Nachrichtensendungen und in der Politikberatung. Und immer wieder kamen neue Erkenntnisse, neue Daten, neue Situationen auf die die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unterschiedlich reagierten. Das hat die Bevölkerung, wenn nicht überfordert, so doch extrem gefordert. Es gab einfach keine einheitliche bzw. eindeutige Linie. Die einen hielten zu Hendrik Streeck von der Universität Bonn, die anderen setzten auf Christian Drosten von der Berliner Charité. Und dann sagte auch noch der damalige Vorsitzende der Ständigen Impfkommission Thomas Mertens bei der Erläuterung der Covid-19-Impfempfehlung für Kinder, er würde seine Kinder jetzt nicht impfen lassen. Für Menschen, die diese Auseinandersetzungen im Wissenschaftsbetrieb nicht gewohnt waren, war das Chaos pur. Doch wie könnte das bei einer weiteren Pandemie anders laufen? Dazu gibt es keine Pläne, keine Ideen, keinen Rahmen und keine Struktur, auf die dann zurückgegriffen werden könnte. Oder wir wissen nichts davon. Das zweite Problem war, es wurden nur bestimmte Wissenschaftszweige von der Politik, aber auch den Medien zur Einschätzung der Situation gefragt. Soziologen, Psychologen und Historiker, die die Auswirkungen der Lockdowns auf die Psyche der Menschen hätten einschätzen können und die auch vor den möglichen sozialen Verwerfungen hätten warnen können, wurden zumindest zu Beginn der Pandemie, als die weitreichenden Entscheidungen über den Lockdown getroffen wurden, weder von der Politik noch von den Medien angefragt. Diese Aspekte kamen zunächst viel zu kurz. Die Auswirkungen wurden erst viel zu spät bedacht. Das räumen die beteiligten Politikerinnen und Politiker jetzt ein. Doch wäre es das nächste Mal anders? Und auch in der politischen Umsetzung der Corona-Regeln haperte es deutlich. Denn erinnern Sie sich noch an die unsäglichen Ministerpräsidentenkonferenzen, in denen jedes Bundesland gefühlt eine andere Wahrheit verkündete? Daraus folgten dann logischerweise auch andere Regeln, zum Beispiel bezüglich der Maskenpflicht, aber auch bezüglich der 3G-Regeln. Wer darf wo mit wie viel Impfungen ins Restaurant? Das war sehr skurril und den Menschen nicht mehr gut verständlich zu machen. Haben die Landesfürsten hieraus gelernt? Gibt es eine Idee, wie das im Fall der nächsten Krise besser laufen könnte? Davon habe ich zumindest noch nichts gehört. Auch die Rolle der Medien, und damit fasse ich bewusst an die eigene Nase, muss überdacht werden. Haben wir zu wenig klargemacht, dass es nicht die eine richtige Meinung gibt, sondern der Chorus der Wissenschaft vielstimmig ist? Haben wir uns zu sehr auf die Berichterstattung über einige wenige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler fokussiert, die eben medientauglich waren und die schließlich auch von der Politik als Hauptratgeber ausgewählt wurden? Auch das müsste offen diskutiert werden, mit dem Ziel, in der nächsten Krise möglicherweise pluraler zu berichten. Wollen wir uns also tatsächlich für weitere Krisen wappnen, gäbe es durchaus einige Stellschrauben, die wir anziehen sollten.
Die Meinung von Anja Braun. Schauen wir noch auf das Wetter im Saarland. Heute Nachmittag soll sich die Sonne durchsetzen, zwischen dann hoffentlich nur noch lockeren Wolken. Am Abend wird es dann aber wieder wolkiger. Die Temperatur erreicht heute 13 bis 17 Grad. In der Nacht kann es gelegentlich etwas regnen, oft ist es aber trocken. Die Temperatur sinkt auf 7 bis 4 Grad. Morgen am Mittwoch viele Wolken, zeitweise Regen, nur selten Sonne, Höchstwerte 7 bis 12 Grad. Und auch am Gründonnerstag neben etwas Sonne immer wieder Schauer sowie einzelne Gewitter, maximal 8 bis 12 Grad. Das war's von der SR-Info Bilanz am Mittag mit Peter Weizmann. Roland Kunz ist gleich Ihr Begleiter durch den Nachmittag hier auf SR2 Kulturradio. Er ist bis 17.30 Uhr für Sie da. Dann hören wir uns wieder zur SR-Info-Bilanz am Abend. Ich sage Tschüss.
SR-Info. Auslandspresseschau.
In einer Resolution hat der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen erstmals seit Beginn des Gaza-Kriegs eine sofortige Waffenruhe verlangt. Möglich geworden nur durch die Enthaltung der USA. Auf das angespannte Verhältnis zwischen Israel und den USA geht die in Spanien erscheinende Zeitung La Vanguardia ein. Die Regierung von US-Präsident Biden konnte Israel angesichts der Hungerkrise der palästinensischen Bevölkerung und des Todes von mehr als 30.000 Menschen im Gazastreifen nicht weiter unterstützen. Netanyahu reagierte auf die gestrige UN-Resolution, indem er einen geplanten Besuch seiner Berater in Washington absagte. Als US-Außenminister Blinken bei seinem jüngsten Besuch in Jerusalem darauf drängte, im Rahmen der Verhandlungen mit der Hamas in Katar einen Waffenstillstand auszurufen, antwortete der israelische Premierminister, er habe nicht vor, den Vormarsch auf Rafah zu stoppen. Falls nötig, werde man es alleine tun. Politiken aus Dänemark fragt sich, wie ein Frieden im Gaza-Krieg möglich sein könnte. Damit ein Frieden realistisch ist, bedarf es eines Regierungswechsels auf beiden Seiten. Die Israelis sollten jetzt Wahlen fordern und die Netanyahu-Regierung stürzen, die es nicht geschafft hat, ihr Volk zu schützen und deren brutale Kriegsführung dem internationalen Ansehen Israels enormen Schaden zugefügt hat. Und die Palästinenser sollten die Möglichkeit erhalten, neue Führer und eine gemeinsame Regierung für das Westjordanland und den Gazastreifen zu wählen. Es ist Zeit für einen Wechsel. Zu einem anderen Thema. Nach dem verheerenden Terroranschlag nahe Moskau spricht der russische Präsident Putin nun erstmals von einem islamistischen Hintergrund. Zu dem Versuch der russischen Propaganda, eine Verbindung zwischen den Attentätern und der Ukraine herzustellen, schreibt der Guardian aus Großbritannien: Dieser schamlose Opportunismus könnte als Ablenkungsmanöver oder als Vorspiel für eine neue, erweiterte Offensive in der Ukraine dienen. Ob die Desinformation bei den einfachen Russen Wirkung erzielt, ist angesichts der bereits vorliegenden Beweise fraglich. Aber die Vorgehensweise unterstreicht das Ausmaß, in dem die verzerrten Perspektiven von Putins paranoidem Regime zu einer Gefahr für die einfachen Russen und die Bevölkerung der Nachbarstaaten geworden sind. Es wird wohl zu einer drakonischen Behandlung von Minderheiten führen, die als verdächtig gelten, und zu einer verstärkten Entschlossenheit, einen endgültigen militärischen Sieg in der Ukraine zu erzwingen. Und die italienische Zeitung Corriere della Sera sieht den Westen nach dem Terroranschlag vor einer doppelten Herausforderung. Plötzlich werden wir daran erinnert, dass internationale Politik in der globalisierten Welt nicht nur eine Angelegenheit von Staaten ist, die untereinander um die Kontrolle von Gebieten kämpfen. Der Nebel des islamischen Extremismus, der nie verschwunden war, hat sein Recht auf Teilnahme am Spiel der Mächte eingefordert. Der Westen steht vor einer doppelten Herausforderung. Er muss versuchen, im Wettbewerb mit autoritären Großmächten keinen Boden zu verlieren, und er muss sich vor einem Feind schützen, von dem nie klar ist, wo und wann er zuschlagen wird. Das waren die internationalen Pressestimmen, zusammengestellt von Michael Hafke.